Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost an der Moderation. Ja, bevor ich zu den Gästen komme, muss ich darauf hinweisen, Jubiläum. Wir haben heute hier bei Radio Free FM tatsächlich 25-jähriges Jubiläum, 25-jährigen Geburtstag, ganz besonderer Tag. Und an einem ganz besonderen Tag, könnte man jetzt sagen, haben wir auch ganz besondere Gäste und ein ganz spannendes, besonderes Thema. Das Thema ist heute, ja, es geht um Corona und Mieten, Mietendeckel, alles, was so in die Richtung eigentlich mit Sozialpolitik auch zu tun hat. Und dazu haben wir zwei Gäste. Zum einen, und ich freue mich, dass sie da ist, aus Berlin, ja, von der Partei Die Linke, aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin und aus dem Parteivorstand der Linken, Katharin Genburg. Katharin, ganz herzlich willkommen hier in Ulm und bei uns bei Radio Free FM. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und außerdem dabei von der Linken in Ulm, ja, die Chefin in Ulm, würde ich fast sagen, der Linken, die Parteichefin, wie sagt man?
Ja, ich bin die Co-Sprecherin.
Die Co-Sprecherin, genau. Ich wusste, es ist nicht irgendwie, das ist ein bisschen speziell, heißt Eva-Maria Glade-Braun ist bei mir, die ja außerdem in Ulm in der Fraktion der SPD mit im Gemeinderat sitzt. Also, eine ganz politische Sendung haben wir heute Nachmittag an diesem, ich sage das eben schon, speziellen Tag. Und wie wir es immer machen, machen wir kurze Vorstellrunde. Ich würde vorschlagen, Katharin, du als der Gast von der weiteren Anreise her, fangen wir an. Erzähl kurz einfach für die Hörer ein klein bisschen, wer du bist. Natürlich, wo du herkommst. Einfach so, dass die Hörer, die jetzt noch nicht wissen, wer Katharin Genburg ist, ein klein bisschen mehr wissen, wie, was, wo und dich einfach kurz kennenlernen. Und Eva darf dann anschließend auch.
Ah, vielen, vielen Dank. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Katharin Genburg. Ich bin wohne jetzt in Berlin und bin 36 Jahre alt, habe vor 4 Jahren meinen Direktwahlkreis im schönen Treptow direkt gewonnen und bin seitdem Sprecherin für Stadtentwicklung, Tourismus und Smart City in der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus. Und wir sind ja bekanntermaßen Regierungspartei in Berlin. Wir haben dort ja andere Ergebnisse als anderswo in der Republik. Und so bin ich also auch Teil einer Landesregierung und mache dort relativ viel Mietenpolitik. Ich bin von Hause aus Stadtforscherin, habe an der Uni tatsächlich historische Urbanistik studiert und interessiere mich besonders für Bodenpolitik, weshalb ich auch jetzt hier in Ulm tatsächlich sehr interessiert bin, wie die Ulmer Strategie so läuft. Dazu vielleicht später mehr. Und ansonsten bin ich zum Thema Mieten und Wohnen gekommen. Ich bin ja eigentlich, also ich bin ja, komme aus dem tiefsten Osten, aus dem Chemiedreieck Leuna-Buna-Schkopau in Sachsen-Anhalt. Und meine Eltern sind damals mit mir in den Speckgürtel von Berlin gezogen, als ich so Teenager war. Und da war plötzlich auf einmal, waren die Mieten krass hoch und alle lebten dort. Und da, wo ich herkam, in Sachsen-Anhalt, da wollten alle weg, da zogen alle weg. Und das hat mich eigentlich wirklich darauf aufmerksam gemacht, dass Stadtentwicklung und städtische Prozesse ganz viel auch mit gesellschaftlichen Prozessen, mit Wirtschaftsförderung auch zu tun haben und dass eben Kapitalismus ganz viel damit zu tun hat, wo sich Regionen entleeren, wo sie sich füllen und dass eben diese Marktprozesse, nennen wir das ja, dass die eben ganz viel damit zu tun haben, wo dann auch am Ende die Mieten wahnsinnig steigen und wo sie wahnsinnig sinken. Und so bin ich eben auch jetzt im Themenfeld Mietenpolitik sehr aktiv seit vielen Jahren.
Gab es irgendeinen bestimmten Moment, dass du dich entschieden hast, in die Politik zu gehen, irgendein bestimmtes Ereignis? Weil ich weiß von anderen Politikern oder Gästen, die schon gesagt haben, es war der Moment, zum Beispiel Tschernobyl, hat mir jemand auch schon mal gesagt, Ulmer Abgeordnete, sag ich mal, die gesagt hat, das war mich der Grund zu engagieren. Gab es für dich auch irgendeinen Auslösemoment irgendwo? Du sagst, du bist ja noch vor der Wende geboren, haben wir schon gerade auch gehört. Gab es irgendwie da in dem Zusammenhang irgendwie einen Moment, dass du gesagt hast, das hat mich geprägt, das hat hat mich für das Thema Politik dann irgendwie interessieren lassen oder war es was anderes?
Auf jeden Fall. Also ich komme aus einer sehr politischen Familie. Mhm. Meine Eltern haben schon Politik gemacht und machen das auch noch. Aber bei mir war tatsächlich der ausschlaggebende Moment der Irakkrieg. Damals war ich Schülerin und es drohte sozusagen der Irakkrieg. Und viele von uns Schülerinnen und Schülern auch in Berlin, aber auch im Umland, fuhren nach Berlin zu den großen Demos und daraufhin drohte dann der Direktor, dass wir alle Schulverweise bekommen, weil wir die Schule verlassen haben. Und daraufhin war ich so sauer und habe gesagt, also jetzt muss man unbedingt mal was machen und habe angefangen tatsächlich dann mich im Jugendverband zu engagieren. Und also der Irakkrieg und die Demos gegen den Irakkrieg haben damals mein Leben auf jeden Fall so verändert, dass ich gesagt habe, ich möchte mich aktiv für den Frieden engagieren und bin dann eben in der Jugendgruppe aktiv geworden und habe dann aber auch sofort schon mit 18 Jahren mein erstes Mandat errungen, weil ich da gleich zur Kommunalwahl angetreten bin in Falkensee und war dann jüngste Abgeordnete, während ich noch gerade mein Abitur machte. Das ging alles ziemlich schnell und so mache ich jetzt eigentlich schon seit 18 Jahren professionell Politik, obwohl ich relativ jung eigentlich noch bin. Mhm. Naja, so mitteljung jedenfalls.
Ja, also auf jeden Fall, du bringst schon sehr, sehr viel Erfahrung mit und sagtest ja, du warst dann die jüngste Abgeordnete seiner Zeit, also auf jeden Fall, vielleicht geht es ja dann noch ein Stückchen weiter und wir haben dich irgendwo mal noch weiter irgendwo dann
vorne dran. Könnte passieren, ja, wer weiß, oh Gott, es ist Fluch und Segen zugleich, kann man sagen, mhm. weil tatsächlich der Profipolitikbetrieb ist natürlich ein ziemlich rabiate Arbeit, insbesondere wenn man in geschlossenen Räumen sitzt mit Koalitionspartnern, mit denen man sich einigen muss, die aber völlig andere Auffassung sind, ist es eben wirklich eine sehr harte Arbeit. Es ist ein bisschen schade, dass das tatsächlich so auch in Verruf geraten ist, dass der Politikbetrieb so in Verruf geraten ist, weil Leute ständig sozusagen sich nicht an Kriterien demokratische Gepflogenheiten halten, weil eigentlich ist gutes Politikmachen wirklich ein harter Lehrberuf, würde ich sagen. Und da muss man auch durch viele Jahre durch eine gute Schule gehen, um das auch gut zu lernen. Insofern mal sehen, vielleicht mache ich nochmal was anderes, aber das ist noch offen.
Weil du es angesprochen hast, für alle, die das nicht so genau wissen, ihr habt ein rot-rot-grünes Regierungsmehrheit unter dem regierenden Bürgermeister Müller und ja, also insofern ich glaube, das ist in Deutschland das einzigste im Moment,
irgendwo im neuen Bundesland. Und
ja, genau.
Thüringen noch.
Eben, genau, seit gewisser Zeit natürlich. Genau dreimal gibt es die Variante Rot-Rot-Grün und also scheint doch gut zu funktionieren. Eva, jetzt würde ich vorschlagen, machen wir auch mit dir eine kurze Vorstellrunde, auch wenn du wahrscheinlich hier schon dem einen oder anderen vertraut bist. Stell dir auch nochmal ganz kurz vor.
Also erstmal freue ich mich natürlich sehr, dass ich heute gerade zum 25. Geburtstag hier bin, weil der Sender liegt mir ja dann doch sehr am Herzen, weil ich ja schon einige Male hier war und insbesondere mich im Lokaltermin engagiere. Was ich wirklich für eine sehr wichtige Sendung halte, weil es da wirklich um Lokalpolitik, Kommunales vor Ort geht, um Probleme, wo den Menschen der Schuh drückt. Und das sind eben auch die Probleme, die ich im Gemeinderat versuche zu verfolgen. Und dort musste ich lernen, dass Politik sicherlich nichts ist, wo man von heute auf morgen irgendwelche Ergebnisse sofort sieht. Mhm. Und man sich wirklich über jeden kleinen Erfolg freut, insbesondere weil ich ja als einzige Linke im Gemeinderat bin, aber mit der SPD-Fraktion zusammen, mit der SPD gemeinsam eine Fraktion bilde. Und den Piraten, Entschuldigung, das hätte ich fast vergessen, und den Piraten, was sich eigentlich als sehr gut herausgestellt hat, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Ja, und jetzt müssen wir gucken, dass wir das, was wir wollen, eben auch umsetzen können. Und mit dem Thema Mietendeckel glaube ich, dass ich da sicherlich vielleicht ein bisschen den anderen vorausgehe, weil wir haben in Ulm jetzt diese 30% soziale Wohnraumförderung, die ja eigentlich, sagen wir mal, gut ist, aber nur gut ist, wenn sie wirklich auf alle Bauobjekte angewendet wird und wir in Ulm trotzdem noch eine ganze Menge zu tun haben, dass können wir allerdings gerade politisch bewegen, denn durch die Bodenpolitik geht es uns da vielleicht besser als in anderen Städten. Also wir sind, muss man wirklich sagen, die Mietenpolitik in Ulm ist wirklich eine Frage der Politik.
Ja. War schon mal, glaube ich, ein gewisser Überblick, ja, den wir bekommen haben. Ich versuche nochmal, würde nochmal ganz kurz nochmal gerne, Katharina, auf dich eingehen. Ein Punkt, den wir auch vielleicht nennen sollten, du bist auch im Bundesvorstand der Linken mit dabei. Ich glaube, in dem Bundesvorstand sind auch so 15 Leute ungefähr.
Nee, eher so 40, aber du...
40, ja.
Ich müsste es jetzt genau wissen, aber es sind schon so um die 40 eher.
Ich habe auf jeden Fall in der Website geblättert und es waren Namen. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Es waren sehr viele Namen. Und auf jeden Fall, du bist insofern, was die Linke angeht, damit eigentlich an vorderster Front, sage ich mal, dabei, was Strategie angeht, was Ausrichtung, wahrscheinlich auch Parteitagsvorarbeit ausmacht. Das heißt, du bist eigentlich schon sehr weit mit vorne in der gestalterischen Ebene deiner Partei eigentlich dabei, wenn ich das richtig sehe, ne? Oder?
Das siehst du ziemlich richtig. Ich finde das gut, dass du das noch auf den Punkt bringst. In der Tat, ich bin jetzt das vierte Jahr dabei und man lernt natürlich im Laufe der Zeit einfach auch immer mehr dazu. Im Parteivorstand mache ich vor allem die Themen Stadtentwicklung und Mietenpolitik. Schaue, dass in unseren Beschlüssen und in unseren Vorlagen die Themen tatsächlich drin vorkommen. In den letzten Jahren habe ich noch viel mehr auch zum Thema städtische Bewegungen gegen den Ausverkauf im Zeitalter von Digitalisierungsprozessen gemacht. Wir haben ja heute auch in Berlin, also nicht heute, aber heutzutage in Berlin und in anderen Städten weltweit auch große Proteste gegen Ausbeuter wie Amazon und Google, die also Daten verwerten, Leute schlecht bezahlen und unglaublich viel Kapital haben, was sie in die Städte auskippen, um darüber auch Geld anzulegen. Und da formieren sich ja weltweit große, sehr interessante Bündnisse, städtische Bewegungen. Und auch dazu habe ich in den letzten Jahren relativ viel gearbeitet. Genau, aber es ist auch immer ein Kraftakt, weil so eine Arbeit in der Landesregierung, in der Regierungskoalition, in einem sehr wichtigen Ressort, bindet einfach sehr viel Kraft. Und ich muss ehrlich sagen, dass mir manchmal ein bisschen die Zeit auch fehlt, da mehr im Parteivorstand auch zu machen. Aber ich gebe mein Bestes.
Wie intensiv muss man sich deine Arbeit vorstellen? Also ich weiß von anderen Politikern, die ich auch schon kennengelernt habe, die sind wirklich, ja, eigentlich fulltime eigentlich engagiert, wenn sie nicht gerade irgendwo in Berlin sind oder irgendwie unmittelbar im Parlament oder in Diskussion sitzen, dann machen sie irgendwo Besuch im Wahlkreis oder irgendwas, dass ein Politikeralltag wirklich extrem lang ist. Also mit 40 Stunden Wochen ist da nichts. Wie sieht das bei dir aus? Ich meine, du musst wahrscheinlich dann auch für Partei und für Abgeordnetenhaus sehr viel Zeit investieren, nur dass man mal so ein bisschen einen Eindruck kriegt, weil man immer sagt, ja, die Politiker und alles so locker und bequem, die tun ja nichts. Ich weiß aus den Gesprächen Gegenteiliges. Ich gehe davon aus, das wird bei dir auch sehr intensiv sein dann, oder?
Absolut, genau. Also es ist tatsächlich so, ich habe ja einen Direktwahlkreis und der ist so groß wie eine Kleinstadt. Also um die 200.000 Einwohner haben bei uns ja die Bezirke. Das heißt, also mein Wahlkreis ist schon sehr groß, fast so groß wie eine Kleinstadt. Ich habe dort enorm viele Probleme, um die ich mich kümmern muss. Und im Abgeordnetenhaus selber haben wir natürlich relativ viele Sachen zu tun im Bereich der Mietenpolitik. Der Mietendeckel allein hat letztes Jahr einige von uns, würde ich mal sagen, wirklich auch ohne zu übertreiben, schon auch buchstäblich fast in den Burnout getrieben, weil es einfach wirklich richtig harte Abstimmungsprozesse sind. Du musst um Gesetze ringen. Es gibt eine wahnsinnig krasse Lobby, die gegen diese Politik auch angeht. Du musst relativ viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Ich habe ja als Abgeordnete als Mitarbeiterstelle eine volle Stelle, die habe ich aufgeteilt in zwei Leute. Das heißt, meine ganze Öffentlichkeitsarbeit und so, das mache ich eigentlich größtenteils selber. Pressesprecher habe ich auch keinen. Also das ist so tatsächlich das, was bei mir liegt. Und am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass man auch nochmal neue Sachen liest und auch ein bisschen, mir ist ja sehr daran gelegen, auch dran zu bleiben am Zahn der Stadtforschung, weil das auch wirklich mein Thema ist und ich auch wirklich diese Themen aufgreifen möchte. Ne, weil das sind so große, also schnelle Prozesse. Also wir erleben zum Beispiel, dass Tourismuspolitik weltweit immer mehr Bedeutung für städtische Politiken hat. Und um an solchen Debatten dran zu bleiben, musst du halt in solche Fachkontexte auch reingehen. So, was ich mir auf jeden Fall spare, sind Schnittchenabende bei Lobbyverbänden. Das überlasse ich anderen Leuten. Aber ich habe eben sehr viele Mieterinitiativen, die mich einladen und viele Nachbarschaftsinitiativen. Und ich habe auch noch eine kleine Tochter, die 11 Jahre alt ist, mhm, und einen Freund. Und das sind also auch Dinge, die mein Leben strukturieren. Insofern kann ich schon sagen, wenn man das wirklich richtig gut machen will, dann ist es ein sehr, sehr anstrengender Job. Aber ich mache ihn auch sehr gerne, weil ich habe auch ein bisschen was erreicht in den letzten Jahren.
Ja, ich denke, frage auch deshalb eure Fraktionsvorsitzende im Bund. Sarah Wagenknecht hat ja auch mit Burnout, das ist ja bekannt, zu kämpfen gehabt und dann jetzt eigentlich zurückgezogen. Das heißt, dieser Job, dieser Beruf ist schon wirklich sehr, sehr nervzehrend aufarbeitend. Eva, ich nehme an, das wird auch im Gemeinderat nie so viel weniger sein. Also ihr seid da schon wirklich Vollzeit eigentlich für die Bürger im Einsatz, sage ich mal, und für die Themen und die Engagements. Also insofern so ein, ja, entweder ob es Gemeinderat ist oder Abgeordnetenhaus, so eine Aufgabe ist schon sehr, sehr fordernd, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, also es ist auch solche Aufgabe, bei der man sich sagt, entweder man macht es oder man lässt es sein, man macht es nicht. Das kann man nur wirklich mit ganzem Engagement machen. Und ich sehe das, wenn das zum Beispiel Kollegen nur halb machen, das merkt man einfach auch. Und erstmal ist es hier sowieso so, dass wir die Linke auch noch strukturell in Ulm verankern müssen. Und das bedeutet für mich natürlich auch, mit sehr vielen Initiativen unterwegs zu sein, sehr viele Ansprechpartner zu sammeln, Gespräche zu führen, die natürlich auch ganz wichtig sind. Und du hast gerade gesagt, eben mit Mietervereinen. Und das sind eben Sachen, die hier erstmal aufgebaut werden müssen. Und da liegt mir wirklich sehr viel dran, und wo wir wirklich, also aus meiner Sicht, noch dran arbeiten müssen. Es ist so, dass wir als Gemeinderäte ja Ansprechpartner für die Bürger sein sollen. Und es würde mich wirklich freuen, wenn wir noch mehr Anfragen von Bürgern auch bekommen würden, wenn die sich wirklich mit ihren Problemen an uns wenden, weil nur dann können wir wirklich eigentlich genau das machen, für das wir eigentlich gewählt wurden.
Also ein Aufruf vielleicht auch für die Menschen oder an die Menschen, die zuhören, meldet euch, engagiert euch. Und ich glaube, auch ein bisschen ein Aufruf ist es, geht vielleicht auch in Parteien, egal in welche, aber engagiert euch. Nur auf die Straße zu gehen und Schilder zu halten, ist zwar eine Meinungsäußerung, aber damit bewirkt man noch nichts. Ich glaube, ich habe auch verstanden, dass ja wirklich das Engagement, so wie ihr das betreibt, nur dann, wenn man in einer Partei ist, kann man auch was bewegen, ob im Abgeordnetenhaus oder im Gemeinderat oder nachher in einer Regierung, weil letztendlich das sind die tragenden Gruppierungen, die letztendlich die Politik, naja, auch die abstimmen, die entscheiden und letztendlich voranbringen.
Naja, ich fand das eigentlich total super, dass in Ulm 2000 Menschen auf dem Münsterplatz waren am Samstag. Und das waren größtenteils junge Menschen. Und das ist eben auch, diese jungen Menschen müssen wir abholen. Da sind sicherlich auch welche dabei, die sich das vorstellen könnten, ihre Stadt mitzugestalten und eben mit dabei zu sein. Wir müssen einfach da auch gucken, dass wir auch attraktiv sind und dass wir wirklich Angebote für die Jugendlichen machen oder jüngeren Menschen, dass sie sich genau bei uns auch engagieren möchten.
Und natürlich, dass man auch ihre Themen aufgreift, dann gehört Miete natürlich gerade für junge Familien, junge Leute oder Ausbildung oder natürlich Themen, Digitalisierung, da kommen wir auch noch drauf dazu, die natürlich auch junge Leute ganz unmittelbar auch betreffen.
Du wolltest da was ergänzen? Ja, ich würde schon sagen, dass ich finde das schon richtig, dass Leute auch sagen, nee, meine Politikform ist eher der Protest. Und wir haben das bei Fridays for Future zum Beispiel gesehen. Ich meine, Greta Thunberg hat mit einer unglaublich stoischen Art sozusagen Einstellung jetzt auch so viel tatsächlich bewegen können, auch wenn das jetzt noch nicht genug war, was die Regierung weltweit jetzt am Ende daraus machen. Aber ich würde schon sagen, ich sehe mich als linke Politikerin tatsächlich auch als Zuständige, diese Proteste auch ernst zu nehmen, aufzunehmen und zu übersetzen. Ich finde das voll in Ordnung, dass Leute sagen, also ich finde es auch wirklich wichtig, dass es Menschen gibt, die tatsächlich den Protest auf die Straße tragen. Ich mache da auch mit, aber ich finde es auch wichtig, dass man das wirklich auch auseinanderhält und sagt, nicht alle müssen in Parteien sein, aber Parteien haben eine ganz spezifische Aufgabe, nämlich die Leute ernst zu nehmen. Und das ist eigentlich das viel größere Problem, das wir erleben, dass oft gesagt wird, na, die Leute, die wollen ja eigentlich nur für sie, dafür sorgen, dass in ihrem Hinterhof nicht das passiert, was ihnen nicht passt. Oder, also ganz oft wird sozusagen die Legitimität von Protest in Frage gestellt. Und das finde ich eigentlich viel, viel schlimmer, dass heutzutage gar nicht oft nicht mehr anerkannt wird, dass Menschen einen legitimen Protest auf die Straße tragen. Und ich würde dringend dazu raten, allen Politikern dieser Welt, dass man das wirklich ernst nimmt, weil wir sehen gerade, was zum Beispiel mit den Black Lives Matter Demos gerade passiert, dass also jetzt einfach wirklich auch mal das Fass richtig voll ist und die Leute sagen, sagen, wir haben lange genug freundlich mit euch geredet, aber jetzt werden Polizeistationen besetzt, denn jetzt reicht's auch mal. Und ich glaube, das hat eine große Legitimität, ja.
Generell, ich habe so einen Eindruck, dass die Menschen doch, hängt auch ein bisschen zusammen mit dem, was vielleicht in den USA passiert, ein Präsident, der, sag mal, schwierig ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, und überhaupt, was so in der Welt vorgeht, auch Themen wie zum Beispiel das Thema Flüchtlinge, dass Menschen ja auf der Flucht ertrinken. Thema Seebrücke hatten wir ja auch schon im Thema. Also kurzum, dass sehr, sehr viele Themen sind, wo die Menschen tatsächlich engagieren und sagen, nee, so kann es nicht gehen und auf die Straße gehen. Das werden in einer sehr politischen Zeit eigentlich leben, oder? Wie empfindet ihr das?
Ja, ich finde, dass die Zeit politischer geworden ist wieder. Ja. Also, dass sich in den letzten Jahren, seit so 2010 eigentlich, ging es rasant wieder nach oben. Also eine Politisierung wirklich stattgefunden hat. Aber man muss eben, und da knüpfe ich jetzt nochmal an das an, was die Katalin gesagt hat, man muss auch die Lebensentwürfe der Leute sehen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, mein wirkliches Thema ist jetzt eben Fridays for Future. Dann ist das in Ordnung. Dann ist das wirklich gut. Und wenn wir das nicht anfangen umzusetzen, auch Black Lives Matter, und nicht die Politik auch danach ausrichten, hinhören. Also Kretschmann war ja immer derjenige, der von der Politik des Hinhörens gesprochen hat. Wenn es keine Worthülsen bleiben sollen, dann müssen wir das auch verdammt nochmal endlich tun.
Na, ich finde auch, das ist eine krass politische Zeit. Also ich habe schon letztes Jahr, ehrlich gesagt, während der großen Klimaproteste immer gedacht, Wahnsinn, ich habe eigentlich meine Politik immer sehr an Protesten auf der Straße, Volksinitiativen in Berlin und so auch sehr danach ausgerichtet und geschaut, wie kann ich das übertragen. Aber ich habe irgendwann in dieser massiven Zunahme der Proteste, der Klimaproteste letztes Jahr irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich, dass sich das nicht mehr abbildet im Parlament. Also dass diese Proteste da draußen immer größer werden und in den Parlamenten wird zwar versucht, dem irgendwie zu begegnen und auch Linksregierungen versuchen, ihm zu begegnen, aber der Kontrast ist trotzdem sehr, sehr groß. Und mit Corona ist es jetzt eben so, dass wir wirklich zusehen müssen, dass die Ernsthaftigkeit der Klimakrise, die hinter dieser Corona-Krise auch steht, dass wir die jetzt wirklich noch viel entschlossener anpacken und das auch verbinden und wirklich sagen, es gibt, also Kapitalismus ist jetzt wirklich echt am allerletzten Ende angekommen. Das finden wir Linke ja so. Und das müssen wir auch wirklich aus meiner Sicht viel entschlossen nochmal transportieren. Und die Frage, wie können wir eigentlich sozial, ökologisch diese Welt verändern und wie können wir das Wirtschaften so umstellen, dass es tatsächlich aufhört, unsere Welt so kaputt zu machen. Das alles zusammenzudenken, das fordern die Leute, glaube ich, von uns. Und dass jetzt auch noch diese krassen Proteste zu Black Lives Matter dazukommen, das zeigt einfach, dass es eine enorme Wut in der Bevölkerung gibt. Und ich bin manchmal selber tatsächlich wirklich Wahnsinn, also stehe da und kann es gar nicht fassen, wenn da jetzt diese Polizeistationen gestürmt werden und denke so, was ergibt sich für einen Regierungsauftrag für uns als Linke daraus? Es ist ja gar nicht so einfach, in der konkreten Situation den Auftrag zu erkennen und zu übersetzen. Und insofern ist das wirklich eine sehr, sehr wichtige politische Zeit, aber eben auch eine große Herausforderung.
Schön. Ich denke, wir haben schon 23 Minuten tatsächlich gesprochen. Wir spielen mal zwischendrin eine Musik. Ich habe Michael Cretu rausgesucht aus dem Jahr 1983 und der Titel heißt einfach Mikado. Das ist ein Instrumental und wir sind zurück wieder in 3 Minuten und 17 Sekunden hier in der Plattform.
Hallo, hier hört die Station und mein Name ist Katalin Genburg und ich freue mich heute über den Mietendeckel mit euch zu reden.
Und der Sender?
Und der Sender ist FreeFM. Ah, juhu.
So ist ganz genau. Perfekt. Ja, wir haben schon gerade ein bisschen gesprochen, ein bisschen über Politik im Allgemeinen. Wir haben auch festgestellt, dass wir in einer sehr politisch, auf der einen Seite interessanten, aber auch wichtigen Phase leben, wo eigentlich sehr viel sich irgendwo bewegt. Wir haben Fridays for Future angesprochen, Black Lives Matter haben wir angesprochen. Und es gibt natürlich auch Themen aus dem Sozialen. Und das ist natürlich ein Schwerpunktthema, Katalin, bei dir. Das Thema, ja, es geht um Miete, beziehungsweise geht ja eigentlich um soziales Wohnen, ein Thema wahrscheinlich, um da mal einzusteigen. Diese Themen, dass die Menschen Wohnraum suchen, dass wir insgesamt zu wenig Wohnraum haben, wird in Berlin, wie in Ulm, wahrscheinlich wie in allen großen bundesdeutschen Städten, überall so im großen Ganzen das Gleiche sein, vermute ich mal. Oder ist in Berlin oder in Ulm die Situation jetzt ganz besonders oder anders? Oder ist diese Problematik, auf die wir gleich kommen, wo ihr auch eine Lösung erarbeitet habt, im Wesentlichen in allen großen deutschen Städten analog und damit das, was wir gleich diskutieren, auch übertragbar?
Das ist jetzt eine schöne Einladung zu einem Grundsatzvortrag. Ich werde versuchen, das ganz kurz zu machen, weil die Situation ist tatsächlich überall anders und doch gibt es Parallelen, die überall gleich verlaufen. Und das ist das große Thema der Finanzialisierung des Wohnungssektors. Das heißt, bis 1990 gab es in Westdeutschland die sogenannte Wohnungsgemeinnützigkeit. Das heißt, es gab einen Wohnungssektor, der gemeinnützig aufgestellt war. Das wurde dann abgeschafft und dann kamen in den 90er Jahren vielfältige Städte auch in Finanzkrisen, wurden dann aufgrund von Konsolidierungsmaßnahmen gezwungen, auch öffentliches Eigentum zu verkaufen. Und in den 2000ern haben eben sehr viele Städte, die pleite waren oder immer noch sind, Berlin ist immer noch pleite, ihre Wohnungen verkauft im großen Stil. Und nicht zufällig sind in dieser Zeit diese Aktienkonzerne, Vermietungskonzerne wie Deutsche Wohnen, Vonovia richtig groß geworden und reich geworden. Und die haben ein Geschäftsmodell und das heißt, wir verwerten Wohnraum, wir machen Rendite mit der Miete. Und das heißt, sie bauen auch eigentlich keine Wohnung. Ich glaube, die Deutsche Wohnen hat insgesamt 100 Wohnungen oder so gebaut. Ja, wir reden hier von Deutschlands größten Vermieter. Dieser Konzern ist einzig sozusagen eine Erfindung von Renditemaximierern, die gesagt haben, das ist doch super, wenn jetzt so viele öffentliche Wohnungen privatisiert werden, dann fangen wir die auf, kaufen die auf und nutzen Mieterhöhungsspielräume. Ja, und diese Mieterhöhungsspielräume bedeuten eben, dass nach bundesdeutschem Mietrecht, auch weil wir mal eine FDP-CDU-Regierung hatten, die das Mietrecht krass geschliffen haben. Dieses Mietrecht inzwischen vorsieht, dass man sogenannte Modernisierungsumlagen auf die Mieter umlegen kann, und zwar lebenslänglich. Ist egal, ob die olle Dämmplatte, Styroporplatte an deiner Tür, an deiner Wand längst abbezahlt ist. Die Modernisierungsumlage gilt ja für immer. Das ist also schon eine völlige Frechheit. Und im bundesdeutschen Mietrecht sind eben noch andere Möglichkeiten, ständige Erhöhungsspielräume, die Deutsche Wohnen in ihre Bilanz mit einnimmt, reinnimmt. Ne? Also wir haben sozusagen uns die Bilanzen auch immer angeguckt und du kannst sehen, die spekulieren auf die möglichen Mieterhöhungen von Menschen. Das macht die Vonovia auch. Und deswegen sind sie eben in den Bilanzen so groß, deswegen die Deutsche Wohnen jetzt auch in den DAX aufgestiegen. Und das muss man sich halt klar machen, dass das sozusagen eine strukturelle Veränderung des Wohnungsmarktes ist, was früher ja immerhin noch ein Wohnungssektor war, für den eine soziale Wohnraumversorgungspolitik in der alten Bundesrepublik mal galt. Und da wir uns so weit davon entfernt haben, dass Wohnraum als Gemeingut ein Menschenrecht erfüllen soll, nämlich das Recht auf Wohnen, da wir davon jetzt inzwischen so weit weg sind, reden alle nur noch davon, dass es zu wenig Wohnraum gibt und deswegen man irgendwie überall bauen muss, um das Problem zu lösen. Das stimmt aber nicht. Wir haben natürlich einen Neubaubedarf, also die meisten Städte haben Neubaubedarfe, aber wir haben vor allem einen Bedarf der Mietenregulierung, weil durch diesen Mietenwahnsinn, gerade durch die vielen institutionellen Anleger in den letzten Jahren, die eben Mietwohnraum gekauft haben und das nur, um zu spekulieren, durch diese Mietentreiber erleben wir eben überall einen krass zunehmenden Mietenwahnsinn, auch in abgehängten Regionen, also auch in Gelsenkirchen wirst du oder in Castrop-Rauxel wirst du erleben, dass die Mieten steigen, weil dort eben auch innerhalb des lokalen Mietmarkts die Mieten kräftig angehoben werden, so gut es eben geht. Und insofern muss dieses System zerbrochen werden. Deswegen haben wir den Mietendeckel in Berlin jetzt eingeführt, weil wir gesagt haben, wir lassen uns jetzt hier nicht weiter auf der Nase rumtanzen und wir haben eine Verantwortung. Und ich will das nochmal deutlich sagen, weil wir haben vorhin ja auch schon über, Eva, du hast es vorhin gesagt, es ist unsere Verantwortung, Politik zu machen. ich will auch nochmal deutlich sagen, meine Verantwortung als linke Politikerin ist dieses krasse Politikversagen, dass immer mehr Menschen nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen können und dass so getan wird, als wäre es ihre Aufgabe, damit klarzukommen, damit Schluss zu machen und zu sagen, wir regulieren die Miete.
Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es gar nicht so sehr eine Zahl, die zu wenig an Wohnungen da ist, sondern es wird zu viel eigentlich spekuliert. Es ist zu viel ein Gegenstand von Geldmehrung von bestimmten Leuten, die dort die Wohnung als Eigentum haben. Und das heißt, es wird versucht, auf Kosten derer, die eigentlich die Wohnung kriegen sollten, irgendwo Gewinn zu machen. Und es wird eigentlich in der Sache vorbei, irgendwo kapitalistisch irgendwo, könnte man jetzt vielleicht sagen, irgendwo verwertet, genau, anstatt eigentlich die Grundversorgung des, was eigentlich wirklich gefordert ist der Bevölkerung mit vertretbaren Preisen, also Mietwohnungen mit zu vertretbaren Preisen bereitzustellen.
Ja, und es ist sogar noch schlimmer, weil wir inzwischen zum Beispiel in Berlin erleben, dass die Rentenversicherung, die Rentenkasse der Zahnärzte zum Beispiel Wohnblocks kauft und genau das macht, was die Deutsche Wohnen macht, nämlich die Blöcke kaufen, um dort anzulegen und dort die Mieten nach oben zu treiben. Das heißt, es kann passieren, dass du eine Rentenversicherung abgeschlossen hast, die dich in deinem Wohnblock so unter Druck setzt, dass du selber ausziehen musst, weil du die Miete nicht mehr leisten kannst, die deine Rentenversicherung, die sozusagen versucht, über Spekulation Geld einzutreiben, das verursacht. So krank ist das System inzwischen und das muss man immer wieder sagen. Es ist natürlich trotzdem so, dass Neubau eine völlig andere Dimension von Politik hat, aber wir reden beim Mietendeckel vor allem über die Mietpreisregulierung und das soziale Mietrecht und eine Maximalmiete. Also ich finde eigentlich, niemand sollte mehr als ein Drittel seiner Miete, seines Haushaltsnettoeinkommens für die Miete ausgeben. Mhm. Es wäre durchaus denkbar, dass man auch bundesweit eine Regelung findet, dass die Miete nach dem Einkommen berechnet wird. Es wäre durchaus denkbar, aber da gehen natürlich die privaten Vermieter alle auf die Barrikaden.
Mhm. Ja. Ja, da kommen wir sicherlich auch noch drauf. Da gab es ja wohl auch inzwischen schon, den einen oder anderen Gegenwind, sag ich mal, den ihr da auch irgendwo erfahren habt. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, also das Gesetz, oder da kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen, wurde also, wenn ich das richtig lese, am 23. Februar als Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mieterbegrenzung bei euch verabschiedet.
Ja.
Und ihr seid in Berlin jetzt mal auf diesem Gebiet die Vorreiter. Das heißt, so eine Regelung und quasi da eine gewisse Kontrolle zu schaffen, gibt es bis dato nur in Berlin und die habt ihr als Landesparlament oder eben als Abgeordnetenhaus so beschlossen, gültig auf 5 Jahre, glaube ich.
Genau, also das Zustandekommen ist wirklich nochmal interessant. Man muss es jetzt wissen, dass in Berlin gilt ja auch als Protesthauptstadt. Ich würde sagen, den Titel haben wir zu Recht. Wir haben blicken zurück auf eine Geschichte von Volksentscheiden. Wir hatten 10 Jahre massive Mietenkämpfe, große Mobilisierungen von Mieterinnen und Mietern, dass sie ihre Miete nicht mehr zahlen können und dass es jetzt endlich ein Umsteuern geben muss. Es gab sogar einen Mietenvolksentscheid, ein Gesetz, was vorgelegt wurde damals von der Initiative, die eine umfangreiche Neuregelung von der Mietenregulierung für die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften gefordert hat. Wir haben dann als rot-rot-grüne Landesregierung dafür gesorgt, dass deren Anliegen auch tatsächlich Realität wird. Das hat aber tatsächlich ja nur für die öffentlichen Wohnungen was genützt, von denen wir ja nur 200.000 hatten dato. Also damals. Das heißt, der ganze private Mietwohnungsmarkt war damit nicht erfasst. Und daraufhin wurde deutlich, es wird immer schlimmer, immer mehr Investoren kommen nach Berlin und verschleudern diese Stadt und immer mehr Risikokapital, was auch deswegen in der Welt ist, weil die Bundesregierung ja keine Vermögenssteuer einführt und wir irgendwie mit Steueroasen zu tun haben, die auch alle versuchen, wo Leute versuchen, dann irgendwie das Geld, was immer mehr wird, irgendwo anzulegen. Dieses Kapital fließt massiv, insbesondere in die großen Städte weltweit und eben auch nach Berlin, weil in Berlin eben so viel Mietwohnraum auch vorhanden ist. Und vor diesem Hintergrund haben wir sehr lange immer diskutiert, was kann man alles machen, und haben immer gesagt, die Bundesregierung muss jetzt mal handeln. Und dann kam irgendwann ein Jurist, Peter Weber, der einen Aufsatz geschrieben hat und gesagt hat, Frau Genburg, ich habe eine Lösung, wir können das einfach über das Preisrecht regeln. Es gibt das Preisrecht und über die Länderreform gibt es die Möglichkeit, über die Föderalismusreform gibt es die Möglichkeit, dass jetzt die Länder selber über das Preisrecht, das Mietpreisrecht regulieren. regulieren können, weil auch das Wohnungswesen seit der Föderalismusreform in der Hand der Länder liegt. Und dann hat er im Prinzip diesen Vorschlag in einer juristischen Fachzeitschrift veröffentlicht. Daraufhin haben verschiedene andere Juristinnen und Juristen das aufgegriffen, haben gesagt, Mensch, darüber müssen wir wirklich jetzt mal reden. Und dann gab es ganz lange große Diskussionsrunden von wirklich kreativen Juristinnen und Juristen, die das Problem lösen wollten und die also sich sehr kreativ an eine neue Rechtsmaterie rangewagt haben. Und herausgekommen ist dabei eben dieser sogenannte Mietendeckel, der drei Elemente hat. Einerseits wurden die Mieten zum Juni 2019 eingefroren. Das heißt, da ist der Stichtag und die Mieten dürfen dann erstmal sind auf diesem Stand eingefroren. Dann kommt als zweites Element der Deckel dazu. Und der Deckel ist sehr interessant, weil bei dem Mietendeckel ist es so, dass wenn du jetzt deine Wohnung zum Beispiel, wenn du ausziehst, würde, wenn Eva danach in deine Wohnung zieht, die gedeckelte Miete bezahlen. Das heißt, wenn du jetzt 14 Euro den Quadratmeter zahlst, deckeln wir auf 6,50 runter. Das heißt, Eva zahlt dann nur noch 6,50 in deiner Wohnung. Das hangelt sich entlang einer Mietentabelle, die ist kategorisiert nach Ausstattung, Baualter und so weiter. Und am wichtigsten ist natürlich zu wissen, dass Neubauten, die nach 2014 gebaut wurden, ausgenommen sind vom Mietendeckel, weil wir wissen natürlich auch, dass Leute die Möglichkeit haben müssen, ihre Investitionen auch abzuzahlen. Ansonsten gilt, wer sich nicht an den Mietendeckel hält, kriegt richtig fette Strafen. 500.000 Euro steht hier auch drin. Mhm. Das wird ordnungspolitisch gehandhabt, also so wie wenn du falsch parkst, kriegst auch ein Knöllchen. In dem Fall kriegen dann Vermieter von uns ein fettes Knöllchen. Und das wirklich Gute daran ist, dass die Vermieter auskunftspflichtig sind. Das heißt, es ist verboten, eine höhere als die erlaubte Miete zu verlangen. Und wer das nicht macht, der kriegt es mit uns zu tun. Und ab Herbst ist es dann so, dass auch Mietabsenkungen ermöglicht werden sollen. Das heißt, ab Herbst, wenn das Bundesverfassungsgericht unser Gesetz, unser schönes Gesetz nicht kippt, dann wird ab Herbst auch die Möglichkeit sein, dass wenn es überhöhte Mieten gibt, dass die dann abgesenkt werden können. Das heißt, die Mieter können dann sagen, ey, guck mal, ich ziehe zwar nicht um, sondern ich wohne in einer Wohnung, die eine viel zu hohe Miete hat, und gemäß Deckel müsste die eigentlich so und so hoch sein. Deswegen senke ich jetzt ab, und zwar auf 120%. Das ist jetzt ein bisschen technisch, aber das kommt dann auch noch dazu. Und wir sehen jetzt schon, das ist mein letzter Punkt, dass die Mieten in der Hauptstadt sinken. Und das ist wirklich ziemlich gut.
Das heißt, es wäre auch so meine Frage gewesen, gibt es schon erste Erfahrungen? Und das ist eigentlich jetzt ja Februar beschlossen. Wir haben jetzt Juni, das heißt, es sind ungefähr 4 Monate dazwischen. Und du sagst, es gibt tatsächlich schon positive Erfahrungen. Das heißt, es kommt mal ganz gut an, es scheint zu funktionieren.
Und die großen institutionellen Anleger, Akelius und Co., die uns das Leben ja schwer machen, die für uns keine guten Vermieter sind, um das deutlich zu sagen, die wollen jetzt schon Wohnraum abstoßen, weil sie sagen, sie werden krasse Verluste einfahren, für sie lohnt sich das Geschäft nicht mehr. Mhm. Das heißt, wir wollen ja gute Vermieterinnen und Vermieter haben, und im Zweifelsfall, wenn Akelius die ganze Wohnung verkauft, dann werden wir die auch gerne an uns nehmen und die als öffentliches Eigentum verwalten. Denn am Ende ist nach wie vor klar, Wohnraum als öffentliches Gut ist natürlich auch in der öffentlichen Hand auch wirklich gut aufgehoben. Mhm. Und deswegen,
sie sind der Spekulation dann entzogen oder dem rein kapitalistischen Denken entzogen, das im Sinne von Geldmehrung und statt im eigentlichen Sinne sozialen Wohnungs.
Und wenn wir den Leuten, die eigentlich mit Wohnungen nur Geld verdienen wollen, jetzt das Spiel verderben, dann haben wir genau das geschafft, was wir wollten.
Mhm. Schön. Ich denke, wir sprechen nach der Pause zum einen, was können wir in Ulm daraus lernen, zum anderen vielleicht auch, wie machen die anderen. Es gibt schon auch in anderen Ländern, Städten oder irgendwas Erfahrungen, wie kann man es auf den Bund übertragen und. Noch ganz viel haben wir zu diskutieren und zu erzählen. Wir spielen nochmal einen kurzen Musiktitel. Hier ist die Band, heißt durch XX, geschrieben XX wahrscheinlich. Crystallized heißt der Titel. Wir sind zurück in 3 Minuten. Knapp 3 Minuten. Ja. Zurück bei der Plattform Radio Free FM. Ja, wir sprechen mit Katharin Genburg und mit Eva-Maria Glade-Braun, die nur gerade draußen telefoniert, über verschiedene Belange. Ja, wir haben gerade über den Mietendeckel gesprochen, gerade ein klein bisschen schon Bilanz gezogen nach 4 Monaten, Katharin, und festgestellt, es scheint zu funktionieren, was schon mal sehr, sehr gut ist. So eine Frage an dich, ist Berlin auf dem Gebiet wirklich weltweit mit der Idee absolut ja, hat ein Alleinstellungsmerkmal sozusagen? Seid ihr da wirklich Vorreiter oder gibt es in anderen Ländern in Europa oder in irgendeiner Weise auch irgendwelche Mietbremsen oder Deckel oder so ein Konstrukt? Oder ist das in Deutschland und speziell in Berlin bei euch jetzt wirklich das allererste Mal, dass man sich hier ein Konstrukt überlegt hat, dass Menschen eben ja zu bezahlbaren Preisen auch weiter wohnen können?
Nein. Deswegen ist es ja so schön, dass ich heute in Ulm bin, weil Mietenpolitik und Wohnraumversorgungspolitik hat ja sehr viele Bausteine. Das fängt ja schon an bei einer sozialen Bodenpolitik und das ist ja das, was in Ulm gemacht wird seit irgendwie 180 Jahren, wie ich heute gelernt habe. Das heißt, es gibt verschiedene Regulierungsmöglichkeiten und man kann schon sagen, dass der Mietendeckel erstmal in Deutschland einzigartig ist. Das liegt auch daran, dass vorher vor Peter Weber keiner auf die Idee gekommen ist. Das hat aber auch was damit zu tun, dass die Mietpreisbremse, die ja überhaupt nicht bremst und uns allen das Leben schwer macht, tatsächlich massiv versagt und es irgendwie einfach eine Selbstverteidigung irgendwie braucht, also Notwehr. Ich würde sagen, der Mietendeckel in Berlin ist Notwehr. Wir werden jetzt natürlich irgendwie weltweit wirklich gefeiert dafür, aber man muss ehrlich sagen, wenn es soweit ist, dass eine Stadt sich irgendwie selber wehren muss, gegen den krassen Ausverkauf und gegen immer schlimmere Situationen der Mieterin, dann ist es eigentlich eher ein Alarmsignal für den Rest der Politik, der krass versagt. Und es gibt ganz unterschiedliche Instrumente. In Wien gibt es den Gemeinwohnungsbau, der klare Mietpreise auch vorgibt und Belegungsvorgaben macht. Es gibt sehr, sehr unterschiedlich. Also Mietenpolitik ist wirklich ein großes Feld und das weltweit zu betrachten ist eben auch sehr umfangreich. Aber um das deutlich zu sagen, jetzt gerade in der Corona-Krise, wo viele Menschen ihre Jobs verlieren oder in Kurzarbeit fallen und tatsächlich ein großer Teil an Einkommen wegfällt, da wird der Mietendeckel nochmal ganz anders wahrgenommen, weil vor der Corona-Krise haben wir sozusagen schon bundesweit immer die Kommentierung bekommen, ja, hier dieses komische rote Berlin, die mit ihren verrückten Ideen, aber jetzt sehen wir ja, wie wichtig das ist, dass Menschen tatsächlich geschützt sind vor zu hohen Mieten. Und weltweit wird momentan also in Spanien wird gerade ein Mietenstreik organisiert. Auch in Deutschland wird jetzt an diesem Wochenende, am 20. gibt's große, glaube ich, bundesweit auch Proteste, wo Mieterinnen und Mieter sagen, es reicht, wir brauchen einen Mietenschnitt. Denn während der Corona-Pandemie war es ja so, dass Mieterinnen zwar ihre Miete stunden konnten, aber das heißt, hinterher haben sie dann trotzdem Schuldenberg. Und das löst das Problem ja überhaupt nicht. Deswegen braucht es einen Mietenschnitt. Das fordern wir auch als Linke ganz klar. Es muss eine Umverteilung der Krisenkosten geben, die nicht zulasten der Mieterinnen und Mieter geht, sondern die auch die Vermieter beteiligt. Und insofern sind wir da jetzt erstmal mit dem Mietendeckel immer noch weit vorn. Aber es ist trotzdem auch weiterhin, muss man sagen, immer noch sehr, sehr viel zu tun.
Ja. Du hast gerade auch den Zusammenhang mit Corona hergestellt und das haben wir ja auch im Titel heute hier für die Sendung drin. Das heißt, die Bedingungen sind nochmal irgendwo ganz besonders und damit, Eva, könnte man natürlich sagen, ist das ein Modell, was vielleicht auch für andere Städte, und da gucke ich natürlich auch ein bisschen nach Ulm, vielleicht irgendwie die Idee als Ideengeber taugen. Und meine ganz einfache Frage ist, können wir von Berlin, kannst du aus dem, was Katalin Erfahrung mitbringt, profitieren und das in den Gemeinderat einbringen, sagen, hier, guck, für Ulm oder ich weiß nicht, ob das auf der lokalen, also kommunalen oder ob das Landesebene wäre, beschließen wir auch sowas oder was nimmst du daraus mit? Was kannst du daraus mit den Erfahrungen, die du jetzt von Katalin irgendwo auch bekommst, für Ulm mitnehmen?
Ja, also es ist so, dass wir haben ja demnächst Landtagswahlen und da ist die Linke Baden-Württemberg auch ganz klar mit dem Punkt Mietendeckel in den Wahlkampf geht. Es ist natürlich ein Unterschied zwischen Berlin und Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist ein ganz klares Flächenland. Das heißt, du hast die Städte und in den Städten ist ein Mietendeckel natürlich ein ganz gutes Instrument. Und man muss sich das wirklich genau angucken, wie der sinnvoll wäre in Baden-Württemberg. Aber wenn wir das jetzt auf Ulm runterbrechen, natürlich wäre da ein Mietendeckel sehr gut. Wir haben zwar jetzt Mietpreisbremse, jetzt ist ja Ulm auch wieder mit zu den Städten mit aufgenommen worden, die mit unter die Mietpreisbremse Baden-Württemberg fallen. Das sind ja jetzt 87 Städte. Aber der Mietpreisdeckel, der kann halt noch ein bisschen mehr. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel, also wir sind ja in Ulm in der komfortablen Situation, dass 30% unserer Wohnungen zum einen der UWS und der Ulmer Heimstätte gehören. Mhm. Die ja, zum einen ist das eine städtische GmbH und zum anderen ist das eine Genossenschaft. Und ich weiß, dass sich die Vorstände beider sehr gegen den Mietendeckel stemmen. Aber wenn ich jetzt das gehört habe, was die Katalin gesagt hat, könnte man sich durchaus mit denen zusammensetzen und überlegen, wie wäre das in Ulm machbar, weil ich meine, es ist ja nicht so, dass es überhaupt keine Miete mehr kostet oder so, dass man die Mieten völlig aussetzen will, aber es ist so, dass eben auf dem Bestand dieser Deckel wäre und das ist durchaus etwas, was für Ulm sehr wichtig wäre, weil es gibt eben nicht nur diese 30%, denn wir haben auch die 70% und zu den 70% gehören halt auch die Wohnungen von Vonovia. Und bei den Vonovia-Mietern ist das halt so, dass die Mieter in schöner Regelmäßigkeit aller 15 Monate ihre Mietpreiserhöhung bekommen. Mhm. Und es wäre wirklich eine gute Sache. Und was den Mietenschnitt angeht, da haben wir auch im Gemeinderat in der Fraktion schon drüber nachgedacht. Also ich meine, klar, es ist so, dass Mieter dann für einige Monate eben die Miete ausgesetzt wird, aber das ist ja nur wie ein Darlehen. Und das zieht sich ja immer weiter und immer weiter und viele der Mieter können die Miete einfach danach nicht zahlen und schleppen dann immer einen Schuldenberg vor sich her. Und das wollen wir eigentlich auch verhindern. Und ich meine, jetzt kommen ja erstmal so die Zahlen, wie es aussieht nach Corona und wir schauen, was da wirklich gemacht werden kann, um eben den Menschen auch zu helfen.
Es gibt ja noch einen kritischen Punkt, das habt ihr schon angesprochen, Verfassungsgericht. Irgendwer hat das Thema zur Prüfung fürs Verfassungsgericht dann gezerrt.
CDU, FDP und AfD.
Wie ist denn da der Sachstand? Das heißt, wann ist damit eine Entscheidung zu rechnen und wie schätzt ihr das ein? Hat diese Klage Chancen oder hat sie keine Chancen? Könnt ihr das Thema so vertreten, dass diese Chance, dass das Thema auf jeden Fall Bestand haben wird? Oder wie ist da der Sachstand? Also ist das ein sehr großes Risiko, dass das durchs Verfassungsgericht gestoppt wird? Oder wie schätzt du das ein?
Naja, also erstmal ist es so wie mit jedem Gesetz. Unsere Verwaltung hat das natürlich nach bestem Gewissen und Gewissen ausgearbeitet. Mhm. Und da saßen viele Leute zusammen, die schon Gesetze geschrieben haben. Und es ist ja ehrlich gesagt unser täglich Brotgesetze zu verabschieden. Insofern gehen wir natürlich davon aus, dass dieses Gesetz sowie unsere anderen Gesetze auf jeden Fall verfassungskonform sind. Das ist jetzt diese fette Gegenoffensive der Immobilienlobby, der rechten Parteien auch gibt. Ist kein Wunder, dient auch zur Abgrenzung, dass sie einfach auf der anderen Seite stehen und die Mieterinteressen nicht schätzen und sich darum nicht kümmern wollen. Wir sehen dem gelassen entgegen und es ist auch gut, wenn das jetzt verfassungsrechtlich geprüft wird, weil dann hat man eine Sicherheit. Wir gehen davon aus, dass wir spätestens im September einen Beschluss haben und dann Bescheid wissen und wie gesagt, also ich finde, es wird ja mal so getan, als wäre das jetzt irgendwie das Sondergesetz. Nee, also wir haben wirklich in der Bundesrepublik verschiedenste Rechtsmaterien in den einzelnen Bundesländern und so weiter. Wir haben hier wie immer nach bestem Wissen und Gewissen ein Gesetz verfasst und wir gehen davon aus, dass das Bestand hat.
Welche Sachargumente gibt es denn seitens der, die jetzt klagen? Ich meine bloß zu sagen, wir sind halt diejenigen, die uns abgrenzen wollen, wir sind die Opposition, wird natürlich nicht taugen, wird auch vor einem Gericht keinen Bestand haben. Welche sachlichen Argumente werden denn überhaupt angeführt, dieses in Frage zu stellen? Ich meine, so was ihr sagt, hört sich ja auf jeden Fall vernünftig an und würde, glaube ich, jeder, der das so hört, erstmal unterschreiben. Also welche Sachargumente hat denn die Gegenseite dagegen anzuführen?
Also diejenigen, die jetzt verfassungsrechtlich klagen, da möchtest du jetzt aber wirklich wissen, ja? Also das ist sozusagen, sind Verfassungsrechtsargumente. Da geht es vor allem um Kompetenzfragen. Also da geht es einerseits um die Diskussion, dass die Mietpreisbremse von der Bundesregierung ja schon erlassen wurde und damit diese klagenden Parteien sagen, dass daraus sich schon ableitet, dass wir die Kompetenz auf Landesebene nicht hätten. Mhm. Dem widersprechen wir aber ganz klar. Und dann gibt es noch eine Vielfalt anderer Kompetenzstreitigkeiten und juristischer Fragen. Politisch die treibenden Kräfte dahinter sind einfach die Immobilienlobby, die Haus und Grund und die anderen sozusagen Grundbesitzvereinigungen.
Vermietervereine
die,
wahrscheinlich.
Genau, die Vermietervereinigungen, die überhaupt kein Interesse daran haben, dass jetzt irgendwie in die Verwertungsspirale eingegriffen wird und die das auch ihren Leuten, ihren Mitgliedern so versprochen haben, dass sie weiterhin dafür lobbyieren. Und insofern ist das populistische, also das wirklich schlechte populistische Argument ja immer, der Mietendeckel verhindere den Neubau. Also da kann ich ja nur sagen, wer so doof ist und sowas auch noch erzählt, obwohl der Neubau vom Mietendeckel ausgenommen ist, dem ist dann auch irgendwann nicht mehr weiterzuhelfen. Die Wahrheit ist, dass bei der Instandhaltung und bei den Modernisierungen tatsächlich fraglich ist, wo jetzt Vermieter tatsächlich dann die Investitionen runterfahren. Wir haben gesagt, es gibt auch einen Härtefallfonds. Niemand soll in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten als Vermieter durch den Mietendeckel. Deswegen wird das auch aufgefangen. Aber wahr ist auch, uns wird es nicht wehtun und den Berliner Mieterinnen und Mietern auch nicht, wenn einige unsinnige Modernisierungen und Sanierungsarbeiten in den letzten Jahren immer gemacht wurden, um irgendwo nochmal die Miete zu erhöhen. Wenn die jetzt wegfallen, dann werden sich viele Leute auch ganz doll freuen. Klar ist, wir wollen natürlich nicht, dass unsere Innenstädte und unsere Häuser vergammeln. Insofern werden wir auch weiterhin darauf achten, dass die Vermieterinnen und Vermieter ihrer gesetzlichen Pflicht der Instandhaltungsrücklage, jetzt wird es nochmal technisch, also sehr so, es gibt ja viele tatsächlich Regulierungen, die dafür auch sorgen, dass die Vermieter jetzt nicht einfach machen können, was sie wollen. Ja? Ja. Es wird vielleicht ein paar Verkäufe geben, wenn Leute merken, sie haben sich verspekuliert, aber auch da sage ich, ist es für uns nur gut, wenn der öffentliche Wohnungsbestand vergrößert wird, aber man muss eben sagen, es ist ein Landesgesetz.
Katharin, wir könnten noch ewig viel reden. Du hast noch in der Vorbesprechung gesagt, du würdest gerne zum Thema Digitalisierung noch ein paar Worte sagen. Wir haben noch ungefähr 2,5 Minuten. Möchtest du noch dazu was sagen? Digitalisierung von unten war so ein Stichpunkt. Hast du mir vorher gesagt, oder?
Ja.
Oh ja, natürlich.
Ganz schnell, wer Katharin sehen möchte oder wer mit Katharin ins Gespräch kommen möchte, hat die Möglichkeit, heute Abend um 18 Uhr im Gleis 44. Bei schönem Wetter draußen, aber leider wird es höchstwahrscheinlich eher so sein, dass wir in den Seminarraum umziehen müssen. Mhm. Also wir freuen uns auf euch.
Genau, ja, dann gut. Könnt ihr genau direkt an Katharin und an Eva natürlich auch noch Fragen stellen.
Ja, und vielleicht kommen wir dann heute Abend auch dazu, da nochmal diese große Klammer zu machen. Also wir sehen ja, dass die Verwertung von Städten und von Wohnraum im Zeitalter der Digitalisierung neue Formen annimmt. Und insofern ist mir ein großes Anliegen auch, um das Thema Digitalisierung von unten, Mehrwert schaffen, zu sprechen und eben nicht nur über Smart Home, Smart Living zu reden, sondern tatsächlich darüber, was brauchen die Leute in ihren Wohnungen, worauf kommt es an und wie können wir die Städte, wie können wir Digitalisierung nutzen, um einen Mehrwert in den Städten auch nach vorn zu bringen.
Und in Ulm wird es bald ein Bündnis für Wohnen geben. Bitte informiert euch in der Presse.
Also auf dem Gebiet auf jeden Fall wird sich noch einiges bewegen. Vielleicht, wenn wir so die Aktivitäten auch von euch in Berlin verfolgen, gibt es irgendwo so eine Website, die du noch so empfehlen möchtest oder irgendwo einen Hinweis, wo man irgendwo ja einfach sich ein bisschen schlauer machen kann?
Ja, man sollte sich auf jeden Fall jetzt nochmal informieren über das neue Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das geht nämlich jetzt in die nächste Phase. Wir meinen es nämlich wirklich ernst. Wir wollen die institutionellen Anleger wirklich vergesellschaften. Und ansonsten hilft natürlich immer das große Mietenwahnsinnsbündnis. Da sollte man sich auf jeden Fall informieren. Naja, und die Website vom Berliner Senat, die findet jeder auch so.
Mhm. Ansonsten kann man über Eva dich wahrscheinlich auch, ja, gerade wenn es in Bezug auf Mieten und Unterstützung irgendwie auch in Ulm Themen gibt,
genau,
wahrscheinlich
also
zukommen. Oder auch
im
Gemeinderat,
gesagt,
und die Fraktion,
ja,
der SPD-Fraktion.
Ich freue mich über jede Anfrage. Und die Katharin hat auch noch Material mitgebracht. Also wir sind bestens gerüstet.
Wunderbar. Ja, die Zeit vergeht immer schneller, als man denkt. Wir sind damit auch schon wieder durch. Ich freue mich ganz herzlich, bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute da gewesen seid. Ich wünsche euch natürlich einen erfolgreichen Abend noch. Mit der Plattform sind wir heute schon durch. Das war die Plattform. Mein Name ist Michael Trost und meine Gäste waren
Katharin Genburg und ich danke dir.
Sehr gerne.
Und die Eva-Maria Glate-Braun.
Wir sagen tschüss, bleibt dran und um 17 Uhr geht's hier im Programm weiter.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.